Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, er hieß Naaman und war krank. Sehr krank. Er hatte eine Krankheit, die damals sehr gefürchtet war. Aussatz. Manches an dieser Krankheit ähnelt dem, was wir heute Lepra nennen. Aussätzliche hatten Flecken, Ausschlag und Schwellungen auf der Haut. Zum Teil am ganzen Körper. Und niemand konnte helfen. Naaman war beim König der Aramäer angestellt. Er war ein Feldhauptmann. Die Aramäer gehen auf den mit Israel gemeinsamen Vorfahren Sem zurück. In der Frühzeit Israels waren sie Gegner, sowohl auf politischem wie auf religiösem Gebiet. Erst König David gelang es, die Aramäer zu Vasallen zu machen. Danach gab es immer wieder neue Kämpfe, aber auch Zeiten relativer Ruhe. Aber gut war das Verhältnis auch dann nicht wirklich. In dieser Zeit lebte Naaman. Er war recht wohlhabend. Er hatte eine Bedienstete im Haus. Das war ein israelisches Mädchen, das aus Israel entführt worden war. Wir sehen, manches in der Geschichte wiederholt sich. Entführung aus Israel gab es schon damals. Und dieses Mädchen sah, wie Naaman krank war. Und sie war gläubig. Und sie sagte zur Frau von Naaman, in Israel gibt es einen Propheten, der könnte Naaman helfen. Und sie meinte den Propheten Elisa. Der war der Nachfolger des Propheten Elia im 9. Jahrhundert vor Christus im Nordreich Israels. Israel war ja nach der Regierungszeit von Salomo in ein Nordreich und ein Südreich zerfallen. Die Frau von Naaman redete also mit ihrem Mann und der sagte, na, ich will ja gesund werden, also müsst ihr da was machen. Und so schrieb der König von der Aramäer einen Brief an den König von Israel, eine Art Empfehlungsschreiben. Man könnte sagen, so eine Art, wie eine Art Überweisung, so wie ein Hausarzt an einen Facharzt überweist. Befreie du ihn von dem Aussatz, stand in dem Brief. Und so zog Naaman also los nach Israel. Es muss schon eine Demütigung für ihn gewesen sein. Ausgerechnet nach Israel, wo das Verhältnis der Länder doch angespannt war. Und schließlich kam also Naaman mit seinem Tross zum König von Israel. Der witterte eine List und sagte, ich bin noch nicht Gott, dass ich den Mann heilen könnte. Also hatte da Probleme, denn er dachte, da steckt bestimmt eine böse Absicht dahinter. Aber Elisa bekam Wind von der Sache und sagte, lass den Mann zu mir kommen. Das ist die Vorgeschichte zum heutigen Predigttext aus 2. Könige 5, die Verse 9 bis 19a. Da lesen wir. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elias. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er sollte selbst zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran und redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein? Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, so wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel, so nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman, wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden, von dieser Erde eine Last, so viel 2 Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinen Knecht gnädig sein, wenn mein König in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbete im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er sprach zu ihm, zieh hin mit Frieden. Amen. Wenn Sie oder wenn ihr das hört, denkt ihr vielleicht irgendwie eine seltsame Geschichte. Was sollen wir damit anfangen? Zunächst, wenn wir nicht aussätzig sind, das Thema Krankheit kennen wir. Ab einem gewissen Alter, da drehen sich die Gespräche zu einem großen Prozentsatz über Krankheiten. Und da würden wir uns noch wünschen, so gesund zu werden, so wie Naaman. Ein paar Mal untertauchen in der Sieg und dann gesund sein, das wäre doch etwas. Gut, ist jetzt ein bisschen kalt, aber man macht ja so einiges, um gesund zu werden. So ein richtiges Wunder erleben, danach sehnen wir uns. Ja, unsere Geschichte ist eine Wundergeschichte. Es passiert ein Wunder, Naaman wird gesund. Aber sie ist nicht nur eine Wundergeschichte, sie ist auch gleichzeitig eine Glaubensgeschichte. Und wir können fragen, wie hängt eigentlich beides zusammen? Erleben wir so wenig Wunder, weil wir so wenig glauben? Oder glauben wir so wenig, weil wir so wenig Wunder erleben? In unserer Geschichte wird dieser Zusammenhang zwischen Glaube und Wundern in einer dreifachen Weise deutlich. Thema heute also, wie ein Wunder mit dem Glauben zusammenhängt. Ein Wunder mit dem Glauben zusammenhängt. Dazu ein erstes, ein Wunder, das Glauben erfordert. Naaman hat sich das sicher anders vorgestellt. Als er mit seinen Leuten vor Elisas Haus steht, kommt Elisa noch nicht einmal persönlich raus. Nein, er schickt nur einen Boten. Und der Boten gibt ihm nicht einen Termin bei Elisa, so wie man vielleicht erwarten würde, eine Sprechstundenhilfe beim Arzt, sagen sie, kommen sie dann Montag um 11 Uhr nochmal wieder, dann hat der Arzt Zeit für sie, und so hätte Naaman vielleicht erwartet, okay, wenn Elisa, vielleicht hat Elisa gerade keine Zeit, ist unterwegs, aber dann kann ich zu ihm kommen. Nein. Es gibt nur, dass er dem ausrichtet, wasch dich 7-mal im Jordan, dann wirst du gesund. Könnt ihr euch vorstellen, was Naaman dazu sagte? Die ganze Reise war eh schon unangenehm gewesen. Nicht? Dieses angespannte Verhältnis zu Israel kam noch dazu. Und dann kam diese Demütigung, es muss von einem zum anderen, erst zum König, dann zum Elisa, so wie bei einer Behörde, wo es heißt, ja, ich bin nicht zuständig, gehen Sie mal dahin, und die schicken einen wieder woanders hin. Und nun spricht Elisa noch nicht mehr persönlich mit ihm, sondern gibt ihm nur eine so seltsame Anweisung, 7-mal in den Jordan. Stellt euch vor, ihr geht zum Arzt, seid schwer krank und die Sprechstundenhilfe sagt, der Arzt hat keine Zeit. Nehmen Sie ein Vollbad, dann lassen Sie das Wasser aus der Wanne, lassen Sie wieder Neues in die Wanne und baden noch einmal. Und dann das Wasser wieder raus und nochmal baden. Und das Gleiche bitte 7-mal wiederholen. Was würdet ihr denken? Wahrscheinlich, aber der Arzt, der hat sie nicht mehr alle, der will mich irgendwie auf den Arm nehmen. Kann ja nicht ernst gemeint sein. Und so lesen wir es in Vers 11, dass Naaman zornig wurde. Der hat sich richtig geärgert, dass der Elisa nicht rausgekommen ist, dass er nicht irgendwie eine schöne geistliche Handlung vollzogen hat, um ihn zu heilen. Ja, und dann noch die Sache mit dem Jordan. Ausgerechnet der Jordan. Er kann doch nicht einsehen, sagt er hier, dass die heimischen Flüsse nicht genauso gut sind für Waschungen wie der Jordan. Zumal der Jordan damals ein ziemlich dreckiger Fluss war. Und so wollte Naaman in seinem Zorn alles hinschmeißen und wieder abreißen. Wie gut, dass er seine Diener dabei hatte. Die argumentierten ganz logisch. Die redeten ihn hier mit Vater an, das war damals nicht unüblich, und sagten ihm, guck mal Naaman, wenn der Elisa dir eine viel schwierige Aufgabe gegeben hätte, hättest du doch auch gemacht. Du willst doch gesund werden und bist bereit, alles dafür zu tun. Warum dann nicht ein paar Mal im Jordan waschen? Okay, das hat Naaman schließlich überzeugt. Die Diener hatten an dieser Stelle mehr Vertrauen als Naaman. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass es einfachen Leuten oft leichter fällt zu glauben, als denen, die sich über alle möglichen Dinge Gedanken machen. Denn was Naaman hier für ihn dran ist, ist ein echter Glaubensschritt. Einfach das tun, was Gott durch Elisa gesagt hat. Auch wenn das menschlich gesehen Unsinn ist. Ja, Gott wirkt oft eben nicht durch spektakuläre Ereignisse, so wie Naaman sich das vorgestellt hat, sondern durch sein Wort, dass Gott ihm etwas sagt, macht das. Und Glaube heißt eben genau dieses, das tun, was Gottes Wort sagt, auch wenn es vielleicht meinem Verstand oder dem, was so allgemein üblich ist oder was andere sagen, widerspricht. Und Glaube bedeutet handeln, bevor man ein Ergebnis sieht. Also Naaman hätte das viel leichter gehabt, wenn er sich hätte sagen können, okay, der Jordan ist bekannt, das ist Heilwasser, dann werde ich wahrscheinlich gesund. Oder dass er vielleicht gewusst hätte, da ist schon der gesund geworden und der, das haben schon viele erlebt, ja dann geht das ja. Nein, er hatte nichts. Kein Hinweis, kein Beweis, keine Erfahrung, nur ein Wort. Nur das Wort von Elisa, nur das Wort Gottes. Dem musste er vertrauen. Ich erlebe das auch manchmal so, dass Gott mich sozusagen herausfordert. Mich fragt, vertraust du mir, auch wenn du nichts siehst? Und Naaman macht eine große Erfahrung mit Gott, aber erst nachdem er den Glaubensschritt gegangen ist. Heute sagen viele, beweise mir das erstmal, ob das stimmt, mit Gott, mit Jesus, mit der Bibel. Ja, dann kann ich vielleicht glauben. Nein, in der Bibel ist die Reihenfolge umgekehrt. Wir erfahren, dass Gottes Wort die Wahrheit ist, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir vertrauen, wenn wir glauben. In dem Film Indiana Jones und der letzte Kreuzzug gibt es eine Szene, die das schön deutlich macht. Da steht Indiana Jones direkt vor einer Tiefschlucht. Er soll rübergehen. Ja, nur wie? Er macht einen Schritt, droht in die Tiefe zu fallen und auf einmal ist da eine Brücke. Die Brücke gab es vorher nicht. Erst als er den Schritt wagt, ist auf einmal die Brücke da. Und so ist es auch Naaman gegangen. Erst als er den Schritt ging, sich im Jordan zu waschen, wurde er gesund. Wenn wir bereit sind, Schritte im Glauben zu gehen, dann erfahren wir auch etwas mit Gott. Welcher Schritt des Glaubens ist für Sie, ist für dich jetzt dran? Um einem Missverständnis vorzubeugen, das heißt nicht, dass wir immer gesund werden, wenn wir nur richtig glauben. Oder im Umkehrschluss, dass wir nicht richtig geglaubt haben, wenn wir krank bleiben. Wir haben auch im Neuen Testament Beispiele von gläubigen Leuten, die krank waren und krank blieben. Zum Beispiel ein Mitarbeiter von Paulus, der Timotheus. Schreibt Paulus mal, den ließ sich krank zurück. Wahrscheinlich war auch Paulus selbst krank oder hatte eine Art von Einschränkung, Behinderung, er nennt es ein Pfahl im Fleisch, wir wissen es nicht genau. Also kein Kranker muss deswegen an seinem Glauben verzweifeln. Aber ich bin trotzdem fest davon überzeugt, wenn wir mehr glauben, wenn wir mehr vertrauen, erleben wir auch mehr Wunder, manchmal auch Heilungen, so wie Naaman. Ein zweites, ein Wunder, das für die Rettung durch den Glauben steht. Die Geschichten aus dem Alten Testament, sie sind nicht nur Geschichten von damals. Sie sind gleichzeitig sozusagen Bildergeschichten, Beispiele für das Leben mit Jesus. Im Neuen Testament werden Geschichten aus dem Alten Testament immer wieder so gedeutet. Zum Beispiel lesen wir im 1. Petrusbrief über die Geschichte von der Sintflut, dass sie ein Vorbild der Taufe ist. Bei manchem klingelt es jetzt. Aha. Wir haben ja auch hier in unserer Geschichte einen Zusammenhang zwischen Wasser und einer Rettung. Naaman wäscht sich im Jordan und wird dadurch gerettet, befreit von seiner Krankheit. Schade, dass wir heute keine Taufe haben, aber wir können das auch als ein Bild für die Taufe sehen. Für Naaman war die Waschung im Jordan ein Glaubensschritt, wie wir gesehen haben. Und so wird hier auch der Zusammenhang zwischen Glaube und Taufe deutlich. Wir können also die Geschichte sehen als ein Bild für die Rettung durch den Glauben, und dieser Glaube drückt sich aus in der Taufe, in der geistlichen Waschung sozusagen. Schauen wir, was wir hier da sehen. Zunächst erkennen wir, die Rettung erfordert eine Glaubensentscheidung. Wenn sich Naaman nicht zu der Waschung entschlossen hätte, wäre er nicht gesund geworden. Und so ist es auch bei der Rettung durch Jesus. Natürlich ist Jesus für alle Menschen gestorben. Keiner ist ausgeschlossen. Jesus liebt jeden. Egal, wer du bist, wie alt du bist, welches Geschlecht du hast, welche politische Meinung du hast, welche Hautfarbe du hast, ob du angesehen bist oder nicht, Jesus ist für deine Schuld gestorben. Das gilt für alle Menschen. Aber Gott zwingt uns die Rettung durch Jesus nicht auf, sondern er fragt uns, fragt sie, fragt dich, fragt mich, möchtest du das? Möchtest du meine Liebe annehmen? Möchtest du dich mir ganz anvertrauen? Und nur wenn wir dazu Ja sagen, dann haben wir diese Beziehung zu ihm. Nur dann werden wir gerettet. Nur durch den Glauben an Jesus. Ohne Jesus gibt es keine Rettung. Nicht wegen Gott, sondern wegen uns. Und das ist gerade beim Thema Taufe wichtig. Wir taufen in der Landeskirche auch kleine Kinder. Das ist in Ordnung, wenn sie später dann zum Glauben an Jesus kommen. Aber wir missverstehen die Taufe, wenn wir meinen, allein durch die Taufe wird einer gerettet. Schon Luther sagte, ohne Glauben ist die Taufe nichts nütze. Es stimmt also nicht, dass alle Getauften deswegen automatisch in den Himmel kommen. So wie Naaman einen bewussten Glaubensschritt gehen musste, so gehört auch zur Taufe der Glaube dazu. Und es ist entscheidend, dass wir an Jesus glauben. Wir erkennen noch etwas über den Glauben in unserer Geschichte, nämlich der Glaube reicht. Da muss nicht noch etwas anderes dazukommen. Also so nach dem Motto, okay, du wirst gerettet, du glaubst, aber wenn du dann glaubst, dann musst du aber auch noch das und das und das, um auch zu beweisen, dass das richtig ist. Nein, Naaman muss nicht noch irgendeinen Frömmigkeitstest machen oder durch gute Taten beweisen, dass er es ernst meint. Die Entscheidung, dem zu folgen, was Elisa gesagt hat, reicht. Und er muss auch nichts nachliefern. Also dadurch noch irgendwie zeigen, dass das wirklich stimmt. Wir lesen das hier in den Versen 15 und 16. Er will das ja. Er will ja noch etwas sozusagen bezahlen. Er will, Vers 15 und 16, er bietet dem Elisa eine Segensgabe an, also eine Bezahlung. Elisa aber lehnt ab, ganz eindeutig. Nein. Da sehen wir brauchen und wir können für die Rettung nichts bezahlen. Jesus hat mit seinem Leben bezahlt und das reicht. Und wenn wir meinen, wir müssten noch irgendwie bezahlen oder nachzahlen, dann nehmen wir indirekt dem etwas weg, was Jesus bezahlt hat. Und darum, nein, wir müssen nichts bezahlen, alles hat Jesus bezahlt. Und schließlich noch etwas, was wir hier sehen über den Glauben. Im Glauben darf es keine falschen Kompromisse geben. Wie komme ich darauf? Naaman soll sich nicht nur einmal im Jordan waschen, sondern siebenmal. Die Zahl sieben steht in der Bibel für Vollkommenheit. Ein schönes Beispiel ist dafür die Schöpfung. Wir lesen im ersten Buch Mose, dass Gott in sieben Tagen die Erde erschaffen hat. Und dann über diese Schöpfung in sieben Tagen heißt es dann, sie war sehr gut. Vollkommen. Und so soll auch der Glaube sozusagen vollkommen sein. Nicht in dem Sinne, dass wir jetzt Angst haben müssten, dass der Glaube nicht gut genug ist, aber in dem Sinne, dass der Glaube nicht halbherzig sein soll. Ich kann zum Beispiel nicht an Jesus glauben und gleichzeitig an irgendwelche anderen Götter. Andere Götter, das können andere Religionen sein, es können auch Dinge sein, die mir wichtiger werden als Gott, äußere Dinge, innere Dinge oder politische Ideologien, egal ob sie nun rechtsextrem, linksextrem oder islamistisch sind. Nein, nur der Glaube an Gott, an Jesus, nichts sonst. Ich kann auch nicht an Gott glauben und sagen, naja, die Bibel ist nur zum Teil Wort Gottes. Oder ich kann auch nicht an Gott glauben und sagen, ja, das gilt für mein Leben, ja, außer für diesen Bereich. Da mache ich lieber doch, was ich möchte. Unser Glaube ist nie perfekt. Aber Gott möchte, dass wir ein klares Ziel des Glaubens haben, nämlich Jesus allein. Unser ganzes Leben soll ihm gehören. Wie wir es unser Motto unseres Konfirmandenunterrichts haben, mein Leben soll Jesus Christus gehören. Oder, Frage 1, Heidelberger Katechismus, was ist dein einziger Trost im Leben und Sterben? Dass ich nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Darum geht es. Und dieser Glaube umfasst das ganze Leben. Ein drittes und letztes, ein Wunder, das zum Glauben führt. Naaman hätte einfach wieder in seine Heimat zurückkehren können und sagen, wunderbar, Krankheit, Thema ist abgehakt, jetzt geht alles weiter wie vorher. Es hat ihn ja noch nicht mal was gekostet. Aber das Wunder, das er erlebt hat, bleibt nicht ohne Folgen. Er möchte jetzt nicht mehr anderen Göttern opfern, sondern alleine dem Herrn. So lesen wir es in Vers 18. Und als Zeichen dafür möchte er Erde aus Israel mitnehmen. Manchmal können äußere Zeichen beim Glauben eine Hilfe sein. Das Wunder, das Naaman erlebt hat, führt auch dazu, dass er jetzt glauben möchte, dass er Gott anbeten möchte, indem er ihm Opfer bringt. Wir müssen keine Opfer in Form von Tieren bringen. Aber Gott möchte, dass wir sozusagen unser Leben opfern, ihm die Ehre geben, so wie Paulus in Römer 12 schreibt, dass wir unsere Leiber, also unser Leben, als ein Opfer hingeben. Zum Beispiel, indem wir Gott dienen, in der Gemeinde oder wo er uns hinstellt. Oder in Hebräer 13 lesen wir von dem Lobopfer, das wir darbringen sollen, indem wir Gottes Namen bekennen. Der Glaube von Naaman zeigt sich noch an einer anderen Stelle, nämlich dadurch, dass er um Vergebung bittet. Glaube führt nicht dazu, dass wir sagen, jetzt bin ich soweit, jetzt bin ich ein perfekter Christ, sondern im Gegenteil. Je weiter ich wachse im Glauben, desto mehr erkenne ich, dass ich Vergebung brauche. Wir lesen in Vers 18, dass Naaman mit dem König in den Tempel Rimmons gehen muss. Rimmon war ein Ehrentitel des Sturmgottes Hadot. Sein Tempel stand vermutlich in Damaskus, wo später der römische Zeus-Tempel und heute eine Moschee steht. Wie ist das zu verstehen? Nicht so, dass es jetzt in Ordnung wäre, andere Götter zu verehren. Aber Naaman ging ja jetzt auch nicht dahin, weil er diesen Gott verehren wollte, sondern sein König ging halt dahin und er musste mitgehen. Also musste das in Kauf nehmen. Manchmal können wir uns auch in dieser Welt nicht von allem frei machen. Ich nehme ein Beispiel von heute. Im Hauptgebäude der Universität Rostock hängt eine Skulptur der griechischen Göttin Metis. Bedauerlich. Nun ist die Frage, darf ein Christ deswegen an dieser Uni nicht studieren? Denn man muss ja immer dann da in dieses, sozusagen, in dieses Gebäude gehen und dadurch dann zeigen, ist okay. Würde ich jetzt nicht so sehen. Aber es ist doch irgendwie eine Spannung. Und so eine Spannung erleben wir an manchen Stellen im Leben, wo wir da nicht so ganz rauskommen. Naaman merkt es auch hier, dass diese Spannung da ist und bittet deswegen um Vergebung. Und das ist ein Kennzeichen des Glaubens. Nicht zu meinen, ich habe das schon alles im Griff, sondern ich brauche Vergebung. Gerade dann, wenn ich ein Wunder erlebt habe. Gerade dann, wenn wir Großes mit Gott erleben, merken wir, wie klein wir im Vergleich zu Gott sind. Viele kennen die Geschichte von Petrus, der ein großes Wunder erlebt hat, dass ganz viele Fische auf einmal da waren. Vorher war er frustriert, hat nichts gefangen, dann kam Jesus und die Boote waren so voll, dass sie fast gesunken sind. Und was macht Petrus? Er sagt nicht, oh Herr, was bist du groß, sondern als erstes fällt er nieder und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann sagt Jesus zu ihm, fürchte dich nicht. Und so auch hier, Elisa sagt zu Naaman, zieh hin mit Frieden. Das erinnert an den Zuspruch beim Abendmahl, den wir immer haben, geh hin in dem Frieden des Herrn. Das Wunder, das Naam erlebt hat, es führt dazu, dass er glaubt. Vielleicht sehnst du dich auch danach, neu zu glauben, intensiver zu glauben, im Glauben zu wachsen. Da kann es eine Hilfe sein, zu fragen, welche Wunder hat Gott schon in meinem Leben getan? Wo hat er mir zum Beispiel schon geholfen? Wir vergessen das so oft. Wo ich vielleicht schon dachte, ach, das wird nichts mehr. Und dann hat Gott doch geholfen. Erinnert euch an solche Erfahrungen? Das kann helfen, neu zu staunen über Gott, ihn anzubeten, ihm das Leben zu schenken. Und ihn um Vergebung zu bitten und ganz neu von dem Zuspruch seiner Gnade zu leben. Und so sehen wir in dieser Geschichte von Naaman den Zusammenhang eines Wunders mit dem Glauben. Es ist ein Wunder, das Glauben erfordert. Es ist ein Wunder, das für die Rettung durch den Glauben steht. Und es ist ein Wunder, das zum Glauben führt. Da können wir nur sagen, was für ein wunderbarer Gott, dass wir an ihn glauben können. Lass uns beten. Danke, Herr, dass wir an dich glauben dürfen. Und danke, dass wir so viel mit dir erleben können. Und so können wir nur bitten, stärke uns den Glauben an dich. Amen.
Wir möchten für Bitte halten und wem es möglich ist, den möchte ich bitten, aufzustehen. Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Danke, Herr, dass du Wunder tust und danke, dass du über allen Dingen stehst. Und wenn wir in die Welt schauen, Krieg und Terror, Gewalt sehen, dann bitten wir dich, dass du eingreifst und dass du Frieden schenken möchtest. Wir denken besonders an dein Volk Israel. Wir bitten dich, dass auch dort Ruhe einkehrt und Frieden. Wir bitten dich, dass auch die Geiseln, die noch in der Hand der Hamas sind, befreit werden können, dass sie freikommen. Und Herr Jesus, wir bitten dich einfach um dein Eingreifen, um deine Hilfe. Wir möchten dir aber auch die verfolgte Gemeinde bringen, Menschen, die sich nicht so frei und offen versammeln können, wie wir es tun können. Wir bitten dich, dass du ihnen Trost schenkst, dass du bei ihnen bist, ihnen Kraft schenkst für ihren Dienst und dass sie wirklich ihren Glauben leben können, dort, wo sie stehen. Wir denken an alle Menschen, die unterwegs sind, um dein Wort weiterzutragen, Missionare weltweit, die dein Wort weitersagen. Und wir denken auch besonders an Johnny Shawan, der im Westjordanland in Bitschala ist mit seinem Team. Und wir bitten dich, dass du auch ihnen hilfst in ihrer Situation, die auch angespannt ist dort. Und schenke einfach, dass auch durch diese Häuser und durch die Menschen dort Menschen auf dich aufmerksam werden und zu dir finden. Wir bitten dich für alle Regierungen, dass sie mit Bedacht handeln, dass sie überlegt und wirklich mit Weisheit handeln im Interesse der Menschen, die sie gewählt haben. Wir möchten dir die Partnergemeinde in Oradea bringen, bitten dich einfach, dass auch dort dein Wort weitergesagt werden kann. Du kannst auch sie dort segnen. Und in dieser kalten Jahreszeit denken wir auch an die Menschen, die obdachlos sind und ja, dass sie auch Wärme finden, dass ihnen geholfen werden kann. Wir möchten dir all die Menschen bringen, die alt sind, die nicht mehr unter dein Wort kommen können. Ja, dass du auch bei ihnen bist und sie segnen möchtest. Wir möchten dir die Kranken bringen, die Einsamen. Herr Jesus, schenke auch ihnen deinen Trost und deinen Frieden ins Herz. Wir denken an alle Mitarbeiter, auch bei uns in der Gemeinde, dass du ihnen immer wieder die rechte Freude für ihren Dienst schenkst. Wir bitten dich für das Presbyterium, dass du auch ihnen Weisheit schenkst, ja, für alle Entscheidungen, die anstehen. Danke, dass du uns nicht allein lässt. Danke, dass du mit uns gehst, auch in den Alltag. Das möchten wir dich bitten, dass du bei uns bist, im Beruf, in Schule und in der Familie. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Amen.
Und gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht diesen Sonntag, geht in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.